dass ich das erste Mal hier bei euch in der Mühle sein darf, ist schon sehr interessant. Und dein eingehendes Wort vorhin ist schon interessant. Und mich erinnert das an viele Erlebnisse in Russland, wo dann auch aus den Häusern Platz gemacht wurde. Dann stand da eine Tür offen, fehlt noch, dass da hinten noch Bänke stehen und da noch Leute sind und dass man so einander hören kann. Und das Interessante ist, dass man auch über das Gehör, auch hier um die Ecke, ein hören kann. Bin ich sehr froh dazu. Wenn man hier reinkommt, ist euch aufgefallen, da hängt ein Spruch hier an der Wand: Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Und das ist nämlich dann, da wusste ich nicht, dass das hier hängt, dann auch das Thema für die Botschaft heute Nachmittag. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Die ganze Woche hatte ich dann Abende gehalten. Warum war die Reformation vor 500 Jahren? Ist ja 500 Jahre Jubiläum dies Jahr. Und es ist dies Jahr noch ein anderes Jubiläum, das im Oktober vor 100 Jahren die Oktoberrevolution war. Und das sind schon interessante Zusammenhänge. Zuerst einmal zu mir selbst. Ich bin geboren im Münsterland, Nordrhein-Westfalen. Münsterland ist nach der Reformation in der Zeit erstmal erwecklich gewesen. Dann wurde es dann im Zuge der Gegenreformation bekämpft, so weitgehend, dass auch da viel Blut geflossen ist. Münsterland gilt als streng katholisches Gebiet, so wie Oberbayern ebenso. Und die drei Prediger damals, die Täuferprediger in der Reformationszeit, wurden enthauptet und die Leichen in eiserne Käfige gesteckt und am Lamberti-Kirchturm aufgehängt. Wenn ihr mal als Tourist nach Münster kommt, in der Nähe vom Dom ist die Lamberti-Kirche und da hängen heute noch die drei Käfige. Das hat man die Geschichte sehr dramatisch ausgeschmückt. Und wenn dann der Priester mit uns Kindern im Religionsunterricht einen Ausflug nach Münster machte, führte er uns natürlich zur Lamberti-Kirche und zeigte auf die Käfige. Da kam die Drohung: Alles, was nicht katholisch ist, wird zu einer schlimmen Sekte. Und ich war zu der Zeit eingeschüchtert. Nach der Firmung 1964, das gleiche Jahr, wo das Zweite Vatikanische Konzil war, war ich sehr begeistert von der Kirche und mir war das obligatorisch klar: Papst ist Stellvertreter Christi auf der Erde, ihm gehört der Respekt, der von der Schrift, der nur Jesus gehört, und Maria wurde angebetet als Heilsmittlerin. Da war ich dann sehr aktiv dabei. Und als 1965 mit der katholische Pfarrer bat, die katholische Jugendarbeit zu übernehmen, habe ich das auch aus vollster Überzeugung gemacht. An ein Suchen nach dem Erlöser war gar nicht nötig, war aus meinem Lebenskreis weg. Und der Herr hat aber dennoch nicht aufgegeben, sich finden zu lassen. Suchet, solange er zu finden ist. Aber da mir niemals ein Gläubiger entgegengekommen ist und gesagt haben: Hör mal, was machst du eigentlich? Warum rennst du denn dann zu den Marienandachten oder im Oktober zu den Rosenkranzandachten? Und warum läufst du denn bei der Fronleichnamsprozession hinter der Monstranz her? Und warum bist du denn zu finden bei den Wallfahrten und Exerzitien? Das erlaubt die Schrift doch nicht. Hätte ich nur gesagt: Hör mal, lass mich mit deiner Bibel in Ruhe, der Papst wird's besser wissen als ihr. Das Suchen des Erlösers galt aber gilt für jeden Menschen. Das Verlorene zu suchen. Darum wurde Christus Mensch. Darum ging er den Weg der Erniedrigung bis hin zur Hinrichtung am Kreuz. Und als er zwischen Himmel und Erde betete zu seinem Vater, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann waren auch wir damit gemeint. Aber ich war noch weit weg. Und dann griff unser Herr ein, der suchende Hirte. Zuerst einmal mein Vater hatte Hirnverletzung vom Zweiten Weltkrieg in Russland. Er war Kriegsinvalide. Meine Mutter galt für ihn als Begleitperson. Mein Vater durfte nicht Auto fahren. Und wenn es dann in die Klinik musste, dann musste meine Mutter ihn begleiten. Mein ältester Bruder, ich bin der Zweitälteste, wurde plötzlich mitten im Studium rheumakrank, so heftig. Studium musste abgebrochen werden. Er wurde später invalide. Und dann 1969, plötzlich innerhalb von 14 Tagen, war meine Mama querschnittsgelähmt. Tag für Tag, Tag für Tag. Das war natürlich ein Schock. Und zu der Zeit war ich 21 Jahre alt und vergesse auch den Tag nicht, im April 1970, dass mein Vater umstürzt wie ein Baum, ich stehe hilflos daneben und begreife die Welt nicht mehr. Ich erlebe den ersten epileptischen Anfall in meinem Leben. Als mein Vater zu sich kommt, sagt er, Robert, übernimm du den Haushalt und ich kann nicht mehr. Hier in dieser Situation zu ahnen etwas und zu fragen, Herr Jesus, bist du der Suchende in meinem Leben? Das war noch weit weg. Kam ich gar nicht dazu. Es wurde immer heftiger in Familien und da hatte ich mein eigenes Studium, die katholische Jugendarbeit, den Haushalt zu meistern. Und als Mama nach Hause kam im Sommer 1970, kam häusliche Pflege dazu. Und dann kam es langsam aber sicher an mein Herz heran. Ich fragte mich, ich konnte in den Nachtstunden kaum noch schlafen, und ist ja auch mit 21 Jahren kein Problem, mal eben ein paar schlaflose Nächte, aber ich fragte mich unwillkürlich, so Robert, bist du jetzt der Nächste in deinem Elternhaus? Denn nach der Logik, mein Vater, Invalide, mein ältester Bruder, meine Mama, Pflegefall. Da war sie noch nicht mal 50 Jahre alt. Bist du jetzt der Nächste, der an die Reihe kommt? Und das kann ja ganz schnell gehen. Ja, durch Unfall, Gehirnschlag. Und wenn du plötzlich von heute auf morgen Pflegefall bist, kannst du dir die Gnade nicht mehr verdienen. Und als Katholik, und da ging ich dann auch in dieser Woche ausführlich darauf ein, auf dieser CD kann man die Einzelheiten nachhören, aber ich möchte das auf dem Punkt zusammenbringen. Als Katholik bist du überzeugt von der Göttlichkeit der Sakramente als Gnadenspendung mit allem, was dazugehört. Das Zweite, die Anbetung und Verehrung von Maria als Heilsmittlerin. Und das Dritte, gegen die Unfehlbarkeit des Papstes, dann ihn zu verehren, eine Ehre, die nur Christus zusteht. Du musst aber als Katholik das Vierte aufbringen, und zwar durch gute Werke die Gnade verdienen, sonst hilft alles andere nichts. Und das quälte mich dann systematisch. Stimmt das, was du bis jetzt geglaubt hast? Ist das wirklich wahr? Ist das Jesus Christus, der dir vermittelt wird in der Kirche, der einen Stellvertreter haben muss mit weißem Kittel in der Rolle des Papstes oder Maria als Heilsmittlerin, oder gibt's den Weg direkt zu Christus? Das fragte ich mich dann. Und dann fing ich an zu suchen, im Gebet, in den vier Evangelien. Und ich kam zu dem Schluss und mir gingen da die Augen auf über das Personengeheimnis unseres Heilandes. Er, der suchende Hirte, fing an meinem Herzen und Gewissen zu arbeiten. Dieser Herr, der auf die Erde kam, bettelarm im Stall zu Bethlehem, der schon als Säugling die Flucht mit er machen musste, auf der Flucht vor den Soldaten des Königs Herodes, Wenn ich mir das bildlich vorstelle, wie mag es Maria und Josef ergangen sein, und wie möge es dem kleinen Knirps ergangen sein, der wechselseitig, wenn sie flüchteten, dann natürlich wechselseitig Maria und Josef getragen haben, den Kleinen. Und sicherlich wird auch Josef oder Maria auch die Windeln gewechselt haben. Und das ist auch kein Problem. Und bei unseren 8 Kindern kenne ich das Windelwechseln und das Trockenlegen eines Säuglings, kenne ich alles aus Erfahrung. Aber mit dem Stillen, das wird Josef nicht geschafft haben. Auf keinen Fall. Und Milupa-Fläschchen gab es ja zu der Zeit nicht. Also für mich gehört das auf dem Fragenkatalog in der Ewigkeit, Maria zu interviewen. Liebe Maria, wie hast du das als junge Mutter geschafft, die Flucht vor den Soldaten? Und sie haben es geschafft, die ganzen 200 Kilometer von Bethlehem zur Grenze nach Ägypten. Da waren sie da. Ich begriff eins in den 4 Evangelien. Jesus, die Autorität. Die Autorität des Wortes stellte er schon unter Beweis als 2-jähriger Knabe, als er dann im Tempel war. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer um ihn herum umringt waren. Und die staunten. Dieser 12-jährige Knabe hat ein biblisches Wissen. Das hat sie in Erstaunen versetzt. Wo hat der Junge das her? Und die begriffen nicht, wen sie vor sich hatten, dass sie diesen 12-jährigen Knabe das fleischgewordene Wort ist. Johannes 1,14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des allmächtigen Gottes. Und dann als erwachsener Mann fing er an zu wirken, und auf allein durch sein Befehlswort gehorchte der Sturm auf dem See Genezareth, wurden Tote auferweckt, wurden dann Lahme gehend, Blinde sehend. Er, dieser Herr, in einer vollen Macht seines Wortes, mehr brauchte er nicht. Und dann fragte ich mich weiter, und wo liegt das Sündenproblem? Es kostete dem Sohn Gottes das Leben. Dein und mein Sündenproblem war nicht durch das machtvolle Wort des Heilandes zu lösen. Er, der suchende Hirte, Schritt für Schritt in den Nachtstunden, fing an, mich dem verblendeten, muss ich heute sagen, überzeugten Katholiken, die Augen zu öffnen. Und wer ist dieser Herr? Jesus hat sich nie hingesetzt und ein Lied komponiert. Und wie viele Lieder gibt's ihn, die ihn verherrlichen? Er hat sich niemals hingesetzt, ein Buch zu schreiben. Und wie viele Bücher gibt's ihn, die ihn zum Thema haben? Er hat niemals eine Klinik geleitet, keine ärztliche Praxis. Und wer könnte die durch ihn geheilten, verwundeten Menschen aufzählen, die bei ihm Heilung gefunden haben? Er hat niemals eine Armee kommandiert. Und wer könnte es aufzählen, wie viele Rebellen haben dann ihre Waffen niedergestreckt, allein vor der Waffe der Sanftmut? Dieser Herr wurde bettelarm, und das ging mir dann auf, die Herrlichkeit beim Vater verlassend. Und sein Weg ging dann hin bis zum Tod am Kreuz, wo man ihm alles genommen hat. Sein Leben war ein ständiger Abstieg und eine Katastrophe sondergleichen. Er hatte nichts Eigenes, kein Schiff, was ihm gehörte, kein Grundstück, kein Haus, nichts. Er war immer von anderen abhängig. Er ritt auf dem Esel eines anderen und schließlich bestattete man ihn im Grab eines anderen. Dieser Herr ist es, der dann am Kreuz auf Golgatha nicht zu schade war, für unsere Schuld zu sterben. Und das durfte ich dann in diesen Nachtstunden im Römerbrief entdecken. Dieser suchende Hirte nach mir, dem verlorenen Sünder. Römer 3, Vers 10 steht, da ist keiner, der gerecht ist, nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Weil, so steht im Vers 20, aus dem Werken keiner gerecht wird. Vers 23, sie haben alle gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerecht werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Die ganzen Kapitel, Römer 3, 4, 5, 6, entfalten die Herrlichkeit und unseres Erlösers am Kreuz auf Golgatha. Und da kann ich euch sagen, da hat der gute Hirte mich gefunden. Suchet mich, solange er zu finden ist. Und weil er, der suchende Hirte, durch die ganze Notsituation in meinem Elternhaus, er war, der hineintrat in mein Leben, war das dann die Schlussfolgerung, ihn zu suchen und das Heil. Und ich kann euch sagen, durch den Römerbrief, durfte ich das Heil in Christus finden, das, was ich jahrelang im Beichtstuhl gesucht habe, immer in die Kirche gelaufen, meine Sünden gebeichtet, ging mit schlechtem Gewissen hinein, mit schlechtem Gewissen wieder nach Hause. Ich kam nie zur Ruhe, bis hier in den Nachtstunden 1970. Ich habe da einiges an Büchern ausliegen, auch von Louis Belzer, der unsere Arbeit in Südfrankreich betreut, als es keine Hoffnung mehr gab. 27 Jahre war er gelähmt durch ein Nervenleiden. Ich sagte Louis oder seine Frau Marie-Therese, wir finden interessante Parallelen in unserer eigenen Lebensgeschichte. Bei dir war es das 27 Jahre gelähmt sein, bei mir war es anders. Aber zu dem einen Ziel, dass der suchende Hirte uns gefunden hat und wir uns finden ließen. Regen auf dürstendes Land. Wer den Katholizismus verstehen will, darf ich dieses Buch empfehlen. In sehr feiner Weise wird hier beschrieben die Verfolgung der Gläubigen in Österreich vor 300 Jahren. Und wie ein Priester so überzeugt und engagiert für den damaligen Papst die Gläubigen verfolgt, vertrieben und Familien zerrissen hat, und wie ihm Christus begegnete in und dass man nur staunen kann und zu einem Mann der Barmherzigkeit wurde. Und als ich dieses Buch Weihnachten geschenkt habe unseren Kindern, dann sagte ich, da dürft ihr Parallelen finden zu eurem eigenen Vater, denn es war der suchende Hirte, der mich gefunden hat, und darum war nachdem Christus mich fand, auch 9 Jahre Diakonie in Bethel an den Elendsten der Elenden. Ich möchte jetzt, wo dies Suchen, auch dieses Wort da herauskommt, ist ja zu finden in Jesaja 55. Und da lesen wir ab Vers 6. Jesaja 55, ab Vers 6. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und die Übeltäter seine Gedanken, und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht Gott der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, und ich darf das einschieben, auch die Mühlen klappern und mahlen durften. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und mit Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen, statt der Hecken Myrten, und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen und zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Wir merken hier schon im Vers 6, hier ist eigentlich schon neutestamentlicher Charakter. Ich hatte mal eine ganze Bibelwoche Jesus Christus im Buche Jesaja. Im Buche Jesaja finden wir eindrücklich Aussagen über Christus. So wie wir es bei keinem anderen Propheten finden. Selbst die jungfräuliche Geburt unseres Heilandes wird in Jesaja 7, Vers 14 beschrieben. Und Jesaja 9, 5 und 6, das wunderbare Personengeheimnis unseres Heilandes, was ich eben skizzierte, wer Christus ist, in seiner Person, in seiner Autorität. Wir finden des Weiteren neutestamentliche Aussagen, unter anderem: Denn es sollen, wo Berge weichen und Hügel hinfallen, meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wir finden dann neutestamentlichen Charakter im Kapitel 49, im Kapitel 43, mir hast du Mühe gemacht mit deinen Sünden und Arbeit gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Immer wieder auf Christus hin. Und dann studiert man einfach das eine Kapitel 53 über den leidenden Gottesknecht. Wenn man das liest und sich vergegenwärtigt, dann staunt man. Hör mal, Jesaja, warst du denn auf Golgatha dabei, dass du das so treffsicher beschreibst? Da ist Prophetie in vollendeter prophetischer Zukunft. Denn Jesaja lebte 800 Jahre vor Christus. Also, rein praktisch kann er nicht auf Golgatha dabei gewesen sein. Hier ist Prophetie, und hier haben wir schon die Aussagen über Christus, schinden wir Schritt für Schritt beim Propheten Jesaja. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Er, der gute Hirte, lässt sich finden. So steht's auch beim Propheten Jeremia: Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das Suchen und Finden. Wir spüren daraus aus den Propheten, auch bei Jesaja, der suchende Hirte im Auftrage des Vaters sucht den Verlorenen. Hast du dich finden lassen? Darf man einfach fragen, was sich in deiner Lebensgeschichte abgespielt hat? Weiß ich ja nicht. Das spielt doch keine Rolle. Aber der Herr des Universums, er weiß es. Und kein anderer wie Jesus Christus ist der Werkmeister der Schöpfung, der die Schöpfung umgesetzt hat. So lesen wir es in Hebräer 1, Vers 2. Je durch Jesus Christus hat Gott, der Vater, die Schöpfung gestaltet. Also auch dein und mein Leben? Ja, ganz sicher. Geplant, schon vor Grundlegung der Welt? Ja. War auch dieser Nachmittag heute vor Grundlegung der Welt im Fokus des Allmächtigen schon vorhanden? Ja. Und darum spricht er ganz persönlich dich an in deiner Lebenssituation, in deinem Verhältnis zu diesem Herrn und Heiland. Und darum auch dieser Ruf: Wenn du noch auf der Suche bist oder im Zweifel bist oder im Zwiespalt, gilt dieser Vers dann auch heute. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Und da finde ich so gut auf dem Plakat Einladung. Diese Einladung hier durch die Worte des Propheten finde ich so schön. Wie geht das dann praktisch? Vers 7. Kann ich dann mein Leben so weiterleben wie bisher? Kann ich in gespaltenen Dasein leben? Kann ich der Sucht nachgehen? unter den Sünden, in welcher Kategorie auch immer, mag jeder sich selbst an die Brust schlagen und sich selber fragen, wo stehe ich eigentlich? Bin ich in einer Zerreißprobe, dass mir die Gebote Gottes gleichgültig sind? Die Ehre gegenüber dem Allmächtigen, Ehrlichkeit, Ehe, die Heiligkeit der Ehe und so weiter und so fort. Die ganzen Gebote lassen sich hier aufzählen und da kann man sich selber wiederfinden. Und dann, wenn ihr mit den 10 Geboten, wie wir sie in 2. Buch Mose 20 finden, Probleme habt, dann studiert bitte die Bergpredigt unseres Heilandes. Die ganze Bergpredigt in Matthäus 5 bis Kapitel 7, in den 3 Kapiteln werden die 10 Gebote so gut ausgelegt, und da kannst du dich wirklich finden und prüfen lassen, und du merkst in deiner Lebensvergangenheit, wo die Dinge nicht stimmen. Und darum gilt dieser Aufruf im Vers 7. Der Gottlose verlasse seinen Weg. Da muss eine Veränderung passieren und die Brücken abbrechen mit der Sünde. Ob es nun mit der Bierflasche oder Alkoholismus ist oder was anderes oder Pornografie, was auch immer, umgreift und uns zugrunde richtet, Ehen daran zerbrechen und Menschen kaputt gehen, wenn sie nicht dann entweder Suizid oder in der Psychiatrie landen. Was auch immer ist, der Ruf des Hirten gilt, suchet ihn. Der Gottlose verlasse seinen Weg. Da muss ein radikaler Umschnitt, kehrt um, tut Buße, bring dein Leben mit diesem Herrn in Ordnung. Und er, was ist die Antwort des geliebten Herrn? Er wird sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Und da schwingt das hindurch, was Jesus selber sagt in Matthäus 11, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wenn du mit deiner Schuld zu Jesus kommst, im Bußgebet, um was auch immer passiert ist, wird es morgen nicht in der Bildzeitung stehen und wird auch heute Abend nicht in der ARD ausgestrahlt werden. Was Christus vergibt, ist wirklich vergeben im Meer der Vergessenheit. Wenn du einen Vertrauensmenschen da brauchst im Bußgebet und mit ihm zusammen als Zeugen das tust, kann ich nur empfehlen, natürlich. Aber dann musst du wissen, er muss verschwiegen sein, einem, dem du so viel vertraust, der auch Vergebung zusprechen kann. Vergebung ist etwas Entscheidendes. Und das meint Jesus auch, als er am Kreuz zu seinem Vater betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieses Gebet unseres Heilandes am Kreuz zwischen Himmel und Erde gilt dann, wenn du im Bußgebet und in Reue zu deinem Herrn kommst. Gott hat eine andere Geschichte mit uns, auch andere Gedanken. Und da kommt er hinein in unsere ganze Lebensgeschichte hinein. Kapitel, Vers 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Ein totaler Anschnitt. Der dreimal heilige Gott lässt sich nicht von uns zu etwas zwingen, schon mal gar nicht. Und unser kleiner Verstand ist auch nicht immer imstande, das alles zu verstehen. Die quälende Frage nach dem Warum. Wenn du auf der Intensivstation bist, wenn du Not leidest, manchmal Eltern oder Großeltern nicht gegenüberstehe, die sagen, warum? Mein Sohn, meine Tochter ausgebrochen, hat alles über Bord geworfen, was ich versuchte in der Kindheit nahezulegen. Alles das geht quer durch die Geschichte auch in unserem Land, ohne Frage. Und es wird zunehmend auch schwieriger. Das ist meine Erfahrung auf der anderen Seite. Und wenn Dinge in deinem und meinem Leben hineinbrechen, das hätte ich doch nie gedacht und geahnt. Auch das kommt hinein. Dies quälende Warum in den Nachtstunden 1970 für mich persönlich war natürlich auch nicht so einfach. wurde dann, wie ich vorhin sagte, im Römerbrief beantwortet. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Und jetzt kommt ein Umschwung im Vers 9. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Interessant, der Abstand zum dreimal heiligen Gott in der ewigen Herrlichkeit und zur Rechten deiner Rechten, Jesus Christus als Hirte, Heiland, Fürsprecher in unserem Leben, ist der, der über uns steht. Und weil er über uns steht, dürfen wir uns auch gefallen lassen, Not und Leid durchzustehen. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Wege. Gedanken. Und jetzt vergleicht er das aus dem Biologischen, man Saat und Ernte und dem Backen vom Brot und das Klappern der Mühle. Ab Vers 10. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet hat und zum Grünen gebracht hat. Alles das macht der Schöpfer, nicht der Mensch. Der Mensch gestaltet nicht die Witterung. Regen und Sonne haben wir nicht in der Hand. Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt, und das Naturgesetz bedeutet, es kommt auch nicht wieder zu ihm dahin zurück, sondern tränkt die Erde, befruchtet sie, bringt die Erde zum Grünen und erst daraufhin kann, was der Sämann ausstreut, den Samen ausstreuen und ernten, das Getreide. Genauso, genau ist auch der Vergleich, soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es soll nicht wieder leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Wenn ich vorhin sagte, dass in Jesus Christus das Fleisch gewordene Wort ist, der als 12-jähriger Knabe vor den Schriftgelehrten und Pharisäern saß, ist er, der immer wieder in seiner Lebensbiografie Zitate aus dem Alten Testament als Erfüllung immer wieder hineinhat. Und es lohnt sich daraufhin, das ganze Neue Testament, auch die Evangelien, daraufhin mal wieder zu lesen und zu staunen, welchen Weg er hat. Und auch selbst Simon Petrus nicht nachvollziehen konnte, als Jesus sagt, ich werde dann getötet werden in Jerusalem, nur das nicht. Lieber, und dann ging er ja so weit, hat sich so hineingesteigert, und selbst wenn dich alle verlassen, die anderen Jünger, ich nicht, ich gehe mit dir in den Tod. Und dann hat er sich ernüchtern lassen mit seiner Verleugnung, und dieser Heiland, der damals angegriffen wurde von Simon Petrus, war nicht verbittert und aggressiv gegen ihn, sondern nimmt ihn in aller Behutsamkeit, schon bei dem Kreuzigung, wo sie unterwegs waren, und nur der Blickkontakt nach der Verleugnung sieht in Christus, spricht kein Wort, es war ja Tumult um darum herum. Nur der Blickkontakt genügte, Simon Petrus war getroffen in seinem Gewissen, und die Schrift sagt, er weinte bitterlich. Der Herr gab noch nicht auf mit ihm, dann am See Genezareth, wo sie dann den Fischzug machten, und sie saßen dann um das Feuer herum, und Jesus in aller Behutsamkeit macht ihn nicht runter vor den anderen Jüngern. Du hast dich so jämmerlich blamiert, du hast dich so groß dich aufgeführt, und ich brauche dich nicht, wer von euch will diese Rolle übernehmen, als Felsen, als Gründer der Gemeinde Jesu? Kam nicht. Hast du mich lieb? Fragt Jesus ihn dreimal. Du weißt, dass ich dich lieb habe, war die Antwort. Und er gibt ihm dreimal den Auftrag, Hirte zu sein. Und das hat er auch umgesetzt, dass er der war, der dann auch die erste Predigt halten sollte in Jerusalem. Wie wir dann nachlesen können in der Apostelgeschichte, 3000 sich an einem Tag bekehrten und sich taufen ließen. Was wir an Schuld mitbringen, dem suchenden Hirten, er vergibt. Was wir an Fehler machen, auch in der Nachfolge als gläubige Gotteskinder, und was wir an Schuldkapital uns auflasten, ob wir andere verletzt haben oder unehrlich waren, was auch immer sich abgespielt hat, er vergibt. Dieser suchende Hirte suche den Herrn, solange er zu finden ist. Bist du in deinem Glaubensleben in eine Schieflage geraten? Bist du irre geworden? Suche ihn, er ist der, der wartet und dich gebrauchen will. Und genauso, und hier entfaltet es im Vers 11 die Macht seines Wortes. Er selbst ist die Autorität. Genauso soll mein Wort sein. Dieses Wort, das aus meinem Mund hervorgeht, es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Die Verse 12 und 13 entfalten die Herrlichkeit und hier schon im prophetischen Weitblick des Werden der Gemeinde Jesu, wo auch wir uns wiederfinden dürfen. Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen und statt der Hecken Myrten, und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem Zeichen, das nicht vergehen wird. Dass dieser gute Herr dich als Sämann gebrauchen will, in welcher Form auch immer. Du streust den Samen des Wortes, dieses Wort, das von ihm kommt, und dieses Wort, das Verheißung in sich trägt. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen. Darum lass dich auf der einen Seite suchen und finden, und auf der anderen Seite das Gegenüber, das Suchen des guten Hirten, solange er zu finden ist. Und lass dich gebrauchen, sein Wort weiterzugeben. In aller Bescheidenheit, in welcher Situation du auch bist, auch wenn du geeckt wirst, auch wenn du verspottet wirst, spielt keine Rolle. Denn es steht dahinter die Autorität unseres geliebten Herrn. Damit komme ich dann zu dem anderen. Wenn ich eingangs etwas von der Reformation erwähnte, dazu auch mein eigenes Leben, so mache ich jetzt einen Sprung weiter, 400 Jahre, und der Beginn mit dem Kommunismus, mit der Oktoberrevolution 2017. Es fing da an. Vorab war einmal die Geschichte, dass in der Reformationszeit auch Gott der Herr, dass die asiatischen Völker des russischen Zarenreiches blickte. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das gilt für jeden Menschen, der über diese Erde geht, egal in welcher Ecke der Erde er ist. Als die Reformation hier begann, kam auch das Evangelium ins russische Zarenreich. Zu der Zeit war Ivan IV. Der Zar. In der russischen Geschichte ist er eingegangen als Ivan der Schreckliche. An Brutalität war keiner so schlimm wie er. Und alles wurde niedergemacht, natürlich im Zusammenspiel mit der orthodoxen Kirche. Aber Gott der Herr gab immer noch nicht auf. Dann kam im 18. Jahrhundert Katharina die Große an die Macht, und sie war bemüht, die Ukraine zur Blüte zu bringen. Was machte sie? Sie hatte dann die vertriebenen Täufer, die überlebt haben, aus Holland und Norddeutschland, die im Weichselgebiet, im heutigen Polen, lebten, ins Zarenreich einzuladen, mit dem Ziel, die Ukraine zur Blüte zu bringen. Zu den Siedlern gehörten auch die Vorfahren meiner Frau. Und sie haben es auch geschafft. Das 19. Jahrhundert war geprägt davon, auf der einen Seite wirtschaftlich das Land zur Blüte zu bringen, und die Ukraine galt als Kornkammer Europas. Sie brachten das Evangelium mit hinein, mit der Gründung freier Gemeinden und von der Ukraine ausgehend ins russische Zarenreich, und als Zar Nikolaus II. Die Transsibirische Eisenbahn eingeweiht hat, 1905, dann war ein Blick offen für die Geschwister nach den asiatischen Völkern bis hin zum Pazifik zu missionieren. Das war Gebetsanliegen. Und dann kam 1917 die Oktoberrevolution mit der Ermordung der Zarenfamilie. Das wissen wir aus der Geschichte. Dann war das Programm, angefangen von Lenin, Stalin, die Vernichtung der Gemeinde Jesu. Die Sowjetunion sollte das erste Land in der Welt werden, das keinen Gläubigen mehr geben durfte, reingefegt, nur Atheisten, und keine Bibel mehr geben durfte. Das war der Plan. Das Wort selbst sollte vernichtet werden. Es war enorm. Wie viel am Blutvergießen passiert ist, ist enorm. Mein Vater sagte, als wir deutsche Soldaten, als der Russlandfeldzug begann im Juni 1941, wir Soldaten in die Ukraine einmarschierten, kamen uns Mütter mit den Kindern auf den Arm und mit dem Blumenstrauß in der Hand und begrüßten uns deutsche Soldaten als Befreier vom Kommunismus. Kann man menschlich gut verstehen. Dann sagte er, dauert das nicht lange, kam die SS hinterher. Und dann ging der Holocaust los. Und in den Ostländern noch schlimmer als in Deutschland. Und wehe dem Ukrainer oder dem Russen, der es wagte, einen Juden zu verstecken. Der kam selbst an die Reihe. So unheimlich. Und dann, als mit dem Rückzug der deutschen Truppen es ging, sagte mein Vater, war der Befehl von Adolf Hitler an uns deutsche Soldaten, verbrannte Erde zurücklassen. Die Ukraine dürfe nie mehr Kornkammer Europas werden. War das Gebet der Gläubigen umsonst gewesen, was im 19. Jahrhundert ausgestreut wurde? Oder hörte damit etwas, was sich hier erfüllt beim Propheten Jesaja? Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Aber versetzt euch in die Lage der Gläubigen damals. Die Verzweiflung, warum? Warum, Herr, lässt du das zu? Warum schadenweise immer wieder Menschen in den Tod getrieben oder nach Sibirien deportiert und verhungert oder erschossen wurden? Es ist unheimlich viel Blut geflossen. Und nach meinen Kenntnissen ist Sibirien vom Blut der Märtyrer getränkt, vom Gebet des Glaubens und von den Tränen der Gläubigen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und was passierte in Sibirien, auf dem gefrorenen Boden Sibiriens? Das Wort wurde ausgestreut. Saat und Ernte, wie wir es hier lesen. Regen, Schnee fällt von Himmel runter, feuchtet die Erde, macht sie fruchtbar und wachsend. So waren die Gläubigen deportiert nach Sibirien. Und in Sibirien lebten die Ureinwohner, die im Schamanismus leben. Und dann haben manche bezeugt, auch der Großvater meiner Frau war ja auch seinerzeit 10 Jahre hinter dem Polarkreis in Sibirien. Und dann sagte mir mehrere, auch der Großvater meiner Frau, dort auf dem gefrorenen Boden Sibiriens schlugen wir in uns. Warum haben wir uns von der kommunistischen Partei einzwingen lassen, dass wir nicht mehr predigen? Wir merken, der Sowjetstaat wird unseren Tod. Wir sollen noch unsere Lebenskräfte am Bau des kommunistischen Paradieses ausgebeutet werden, aber hier aus der Gefangenschaft kommen wir nicht mehr lebend heraus. Das mussten sie sich sagen. Ist das die Antwort Gottes in unserem Leben? Warum das alles? Dann ging es am weiter. Wenn das so ist, dass der Sowjetstaat unseren Tod will, und dann spielt es doch keine Rolle, ob wir morgen erschossen werden oder übermorgen erfrieren, lasst uns heute evangelisieren, denn morgen sind wir tot. Woraus schöpften sie? Die armen Häftlinge hatten keine Bibel, kein Testament bei sich. Von dem auswendig gelernten Bibeltexten im Gehirn, wir haben einen perfekten Computer unter der Schädeldecke, und wenn es geglaubt wird im Herzen, das zusammen, war dann das Ausstreuen des Saatgutes des Evangeliums auf dem gefrorenen Boden Sibiriens. Und was meint ihr, es brachen Erweckungen aus. Natürlich passte es dem Sowjetstaat nicht, der Regierung überhaupt nicht, passte nicht ins Parteiprogramm hinein. Aber dann fing die Zeit an in den 60er, 70er, 80er Jahren, ein Aufbrechen und letzten Endes der vehemente Kampf der kommunistischen Partei gegen die Gemeinde Jesu und schließlich mit dem Fall der Mauer und dem Fall des Eisernen Vorhangs ohne Blutvergießen, sagte Gott so, jetzt ist reicht es, Schluss damit. Und was ausgestreute Samenkorn des Evangeliums geht heute auf. In der ganzen Missionsarbeit, auch kann man in den Büchern und Heften nachlesen, die Missionsreisen auch jetzt im Februar waren wieder eine Truppe los im hohen Norden am sibirischen Eismeer und für kommenden Winter wird wieder geplant und wenn ihr mit dafür betet, sage ich jetzt schon Dankeschön. Und dann fragt man sich, warum hat das alles geschehen müssen? In diesen 100 Jahren nach der Oktoberrevolution kann man eins staunend feststellen, der Herr hat seine Zeit. Es hat auch viel gekostet, und wie viel kostet es, um einen Sünder zu finden? Und da möchte ich abschließend Folgendes weitergeben. Einmal liegen einiges an Büchern aus, die habe ich da drüben liegen. Auch über die Kinderaktion Weihnachtsbäckchen für jedes Kind, oder selbst das lässt sich Kindern gut vorlesen und weitergeben. Mein Vater, kein Verbrecher. Johann Voth war 6 Jahre alt, als sein Vater von der Kanzel verhaftet wurde und verurteilt wurde. Und die Missionshefte sind bekannt. Und ich hatte dann vorgestern noch über die spannende Geschichte von George Wiens erzählt. George Wiens, seine Erweckung in der Todeszelle, die er erlebt hat. Aber ich möchte hier auf was anderes kommen, was auch zu dem gelesenen Bibeltext dazugehört. In der Zeit nach der Erweckung in Sibirien waren die jungen Gemeinden, die es nötig hatten, Gottes Wort zu haben. Gottes Wort ist Geist und Leben. Daraufhin wurden geheime Bibeltransporte und auch geheime Bibeldruckerei Christianin ins Leben gerufen. Das hat viel gekostet. Aber da war auch jungen Leuten das Wort so wertvoll, dass sie lieber eigene Sicherheit aufs Spiel setzten für das Wort. Aus der Gemeinde in Konstantinowka im Westsibirien fuhr eine Truppe mit 3 Geschwistern los. Auto, Kofferraum voll Bibeln und Testamente für Erweckung in Gemeinden. Sie waren unterwegs, und es war Ende Februar, und unterwegs auf der geraden Strecke kommt ihnen ein LKW entgegen, kurz vor ihnen scherte auf der Gegenfahrbahn ein frontaler Zusammenstoß, und alle 3 sind beim Herrn. Das war natürlich ein Schock für die Gemeinde. Warum das alles? Wir haben doch um Schutz und Bewahrung gebetet. Fragten sich auch die Familie noch, die kleinen Kinder, die zurückblieben. Ohne Frage. Die Frage nach dem Warum kriegen wir längst nicht immer beantwortet. Aber dann wurde die Polizei gerufen zur Unfallstelle, gleich am Straßenrand die Bibeln verbrannt. Den LKW-Fahrer ließ man so fahren, gab nicht mal eine Gerichtsverhandlung, was ungewöhnlich war, denn in der SU damals hieß es, bei einem Unfall mit Todesfolge, mindestens 10 Jahre Gefangenschaft. Dem hat man nichts gemacht, war sehr ungewöhnlich, und da fragte man sich natürlich, warum. Aber dann vergingen die Jahre. Wir haben damals viele Beter und Beterinnen informiert, die auch dann für die drei hinterbliebenen Familien gebetet haben. Und eine der jungen Witwen, eine Anna Friesen, schrieb ein halbes Jahr später nach diesem Katastrophe folgenden Brief. Da möchte ich einige Zeilen vorlesen. Ich bin dankbar für alle Anteilnahme und Gebete. Das tröstet mich. Das Geschehen ist nicht rückgängig zu machen. Und ich weiß nicht, was mit mir geschehen würde, wenn ihr teilnahmslos daständet. Ich könnte nicht bestehen. Es ist wirklich wahr, geteiltes Leid ist halbes Leid. Der Herr möge es euch vergelten. Vieles bleibt mir unverständlich in meiner Situation, aber ich tröste mich mit dem Wort, das Jesus einmal zu Petrus sagte, was ich tue, das weißt du jetzt nicht, du wirst es noch später erfahren. Unsere Ehe dauerte nur 4,5 Jahre, und wie ein Traum ist diese Zeit vergangen. Aber wir hatten uns vor der Hochzeit vereinbart, gemeinsam für den Herrn zu wirken, ohne Rücksicht auf uns. Sie schließt mit einem Vers, mit einem Gedicht, du wirst es erst danach erfahren, warum ich dir zerbrach dein Glück. Ich wollte es dir für drüben sparen und gebe es dir dort ganz zurück. Dann sagst auch du, verklärt und stille, wie gut war Gott dein Wille. Versetzt euch in die Lage dieser jungen Witwe, die mit drei kleinen Kindern alleine zurückblieb in der damaligen Sowjetunion. Die Jahre vergingen. Und es war dann voriges Jahr, dass ich in der Schweiz war und eine alte Schwester nach der Versammlung mich fragte, ich bete immer noch für diese drei Familien. Wie geht es ihnen? Ja, das wissen Sie doch sicher, dass der eiserne Vorhang fiel. Ja, das weiß ich. Wie geht's den Familien, möchte ich wissen. Dann erzählte ich, wie das dann weiterging. Dann war 1945 eine Evangelisation in Konstantinowka, in der Gemeinde. Und eines Abends kommt ein älterer Herr herein, man sah es ihm schon an, ein Alkoholiker. Er kam und das Wort. Nach der Verkündigung kam er nach vorne. Und er sagte, ich bin der LKW-Fahrer von damals und habe vor 15 Jahren diesen Unfall, das war ein Verbrechen, begangen, weil ich das im Auftrage mit von der sowjetischen Staatssicherheit gemacht habe. Und ich werde meine Blutschuld nicht los, kann mir vergeben werden. Und dann wird dem armen Mann noch das ganze Evangelium verkündigt und er darf sich bekehren und entschuldigt sich bei den Familien. 3 Jahre später ein offizielles Schreiben vom Polizeipräsidenten. Durch einen eingeschleusten Spitzel in der Versammlung ist er angerufen worden von dem Bibeltransport. Dann sagt er, schrieb er, dann habe ich gleich diesen Unfall angeordnet und das war ja kein Unfall, sondern ein Verbrechen und ich trage die letzte Verantwortung. Und in meiner Verzweiflung ließ mein Gewissen nicht in Ruhe. Jahr für Jahr, bis ich schließlich nicht mehr konnte, hab mir eine Bibel besorgt. Und in dem gleichen Wort Gottes, das damals auf meinem Befehl am Straßenrand verbrannt wurde, hat Christus mich gefunden und ich durfte ihn finden. Können Sie mir vergeben? Fragt er dann alle drei Familien. Und dann fragt man sich, und da frage ich mich auch als kleinen Menschen, wenn Gott der Herr alles lenkt und fügt und weiß, was er tut, warum musste es denn in aller Welt drei Familien den Ernährer und den Ehemann kosten, um diese beiden Männer zu finden? Gab's keinen anderen Weg? Da kann man nur staunend anbeten, niederfallen, da bin ich zu klein als Mensch, das zu begreifen, wenn ich an das Elend denke. Aber da wird auch das hier deutlich, und das dürfen wir uns auch sagen, wenn wir in verzweifelter Situation sind. Er, der Herr, sitzt im Regiment. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und so wird aus dem quälenden Warum unter dem Kreuz ein Buchstabe gewechselt, aus dem W ein D. Darum. Und das war ein großer Trost für diese Familien. Darum, dass alles geschehen musste und ein Ja zu sagen zu Gottes Wegen. Dazu möge der Herr uns gebrauchen und euch alle segnen. Ja, wollen wir diesen Herrn noch anbeten? Wir danken dir, Jesus Christus, dass du alles getan hast zu unserem Heil. Du hast dich hingegeben, weil es keinen anderen Weg gab zu unserer Erlösung. Und danke, dass du in unser Leben hineinsprichst und in unser Leben hineinwirkst, auch Dinge zulässt, die unser kleines Herz und unser kleiner Verstand nicht immer begreifen können. Und so wollen wir uns in der Tiefe der Ergebenheit vor dir uns beugen und zu sagen, ja, Herr, dein Wille geschehe, so wie du, Herr Jesus, gebetet hast in Gethsemane. Und so wollen wir das lernen von dir, in der Ergebenheit dir zu folgen und zu respektieren, dass deine Gedanken höher sind als unsere Gedanken und uns deiner Liebe trösten und erfreuen dürfen und diese Liebe auch weitergeben in dieser unserer Zeit, in der wir stehen, dass wir als das Saatgut ausstreuen und du bist es, der dann Frucht schenkst. Amen.